Wie gesagt, ist es heute ein Tag, wo wir zurückdenken, wo wir 483 Jahre zurückdenken und daran denken, an dem, was geschehen ist in Wittenberg, an der Schlosskirche, an der Tür, wo diese 95 Thesen angeschlagen wurden, wo ein Mönch, Professor der Universität in Wittenberg, diesen tiefen Frieden gefunden hat, das viele Menschen suchen. Martin Luther entdeckt durch das Bibellesen das Heil, der Friede, das allein durch Glaube, allein durch Gnade, allein durch Gottes Wort Menschen Friede finden mit Gott. 10 Jahre früher und 1507 wurde er als Priester ordiniert und er sagte dann: Ich habe immer Angst, dass Gott mich verwirft. Das waren 10 Jahre früher. Am 19. Oktober 1512 wird er Doktor der Theologie und dann unterrichtet er die biblischen Bücher, vor allem die Psalmen, der Römerbrief, Galaterbrief, Hebräer. Es war ein Aufbruch, weil dieser Mönch zurückgekommen ist zur Bibel. Ich möchte zuerst mal mit euch einfach ein wenig überlegen, wie war denn diese Situation vor jetzt fast 500 Jahren? Was war eigentlich Schuld daran, dass es so eine Änderung gegeben hat? Warum kam diese Änderung in dieser Zeit? Was waren die Impulse, dass etwas geändert worden ist? Ihr wisst bestimmt, dass seit Jesus auf Erden war, gab es immer wieder Menschen, zuerst die Aposteln, dann andere, die an das Evangelium geglaubt haben. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Die Botschaft, wo wir hören, dass Gott selber eine Lösung gibt, Gott der Schöpfer, eine Lösung gibt, dass Menschen Frieden finden, dass Menschen zur Ruhe kommen, dass Menschen zu Gewissheiten kommen, die niemand ihnen wegnehmen kann. Und dieses Evangelium wurde durch die Jahrhunderte getragen, aber immer wieder von anderen Menschen. Es ging so oft einfach von Mund zu Ohr und wurde so verkündigt. Aber seit Anfang von der Christenheit gab es immer wieder Irrwege. Wege, wo Menschen, die das Evangelium gehört haben und zum Teil verstanden haben, versucht haben, mit dieser frohen Botschaft einen Gewinn zu haben, einen persönlichen Gewinn mit dieser frohen Botschaft. Sie haben Ehre gesucht, Ansehen, Herrschaft, Reichtum. Und leider wurde dann auch in der Geschichte das Evangelium, diese frohe Botschaft, immer wieder gefälscht. Und auch gefälscht durch Tradition, durch so Gleise, die wir gerne haben als Menschen, wo wir uns daran stützen können. Wo wir meinen, so muss es sein, so muss es bleiben, so wie wir Menschen es denken. Tradition, aber auch Hochmut und auch Politik wurden oft gemischt mit dem Evangelium und so war die frohe Botschaft für viele Völker nicht mehr eine frohe Botschaft, sondern eine schwere Botschaft, wo man immer wieder vieles tun sollte, um vielleicht Vergebung, vielleicht Friede zu finden. Aber es gab immer in der Geschichte Frauen und Männer, die es entdeckt haben, dass es einen Gott der Liebe gibt, dass dieser Gott, der Schöpfer des Universums, der uns so weit scheint, dass er ganz nahe sein kann am Herzen eines Menschen. Leider hat durch die Geschichte das offizielle Christentum hat uns oft Mühe gemacht. Wir tragen Schuld am offiziellen Christentum und leider hat man immer wieder Religion und Glaube vermischt und deswegen haben auch viele Menschen ein ganz falsches Bild von dem, was Jesus ist, wer er ist und auch ein falsches Bild von der Bibel. Viele Menschen haben die Bibel,
Viel weniger lesen sie. Viele meinen, sie kennen sie. Es braucht Mut, es braucht Wille, es braucht eine Entscheidung, um sich in dieses Buch hineinzuwerfen und mit einem offenen Geist etwas lernen zu wollen. Etwas ändern zu können im eigenen Leben. Um Jahr 1500 etwa merkte man immer mehr in der Geschichte, dass es Menschen gab, die ganz klar die frohe Botschaft vom Evangelium verkündigt haben. Sie hatten immer sehr schnell Feinde. Organisationen, Religionen waren gegen sie. Denn diese Menschen haben nur die Botschaft von einer Person weitergegeben, die Person Jesu Christi. Sie haben nicht gearbeitet für eine Religion, auch nicht für einen Verein, sie haben das Zeugnis gegeben. Das Zeugnis, das in der Bibel ist, ich werde später darauf zurückkommen. So war zum Beispiel auch der Johannes Hus, einer von denen, der die frohe Botschaft vom Evangelium verkündigt hat, um Jahr 1500. Und da wurden über 400 kleine Gruppen von Menschen, die sich trafen in den Häusern, in Gebäude und die da waren und hörten zu, wie das Evangelium Friede geben kann, wie Gott Glauben schenken kann, wie die Vergebung der Sünden eine Realität ist. Menschen wurden geändert, nicht durch Menschenkraft, nicht durch hohes Wissen, nicht durch viel Arbeit, auch nicht durch Hochmut vom eigenen Wissen. Sie wurden geändert von außen. Geändert von außen, von dem Gott, den man nicht sieht, wurden sie geändert in ihrem Herzen. Was hat also bewirkt, dass da plötzlich eine Reformation kommt? Wir wissen ja, dass Luther selber, dieser Mönch, dieser Doktor der Theologie, er wollte absolut nicht aus dem Christentum hinaussteigen. Er war Katholik und wollte es bleiben. Aber er hat Gottes Wort, die Bibel, entdeckt. Entdeckt und kam zu verschiedenen Überzeugungen. Wie war die Situation? Zuerst leider war es eine Zeit, wo eine echte Korruption war in der Religion, bei den Klären, bei den Priestern, bei den Päpsten. Es waren verschiedene Päpste miteinander, Papst. Sie hatten Krieg zwischen Avignon und Rom. Es war eine ganz traurige Geschichte. Und ich kann sagen, ich erzähle diese Geschichten gar nicht gerne, denn ich gehöre zum Christentum und ich finde es schrecklich, dass wir in der Geschichte so viele Beispiele haben, wo Menschen, die Verantwortung haben im Christentum, nicht mehr ein Leben führen, das von Christus geleitet wird. In dieser Zeit wurden auch die führenden Menschen, die Herren in den Ländern, die Könige, bekamen mehr Freiheit. Sie waren nicht mehr so unter dem papstlichen Joch von der Zeit, die vorher war. Die Kirche hatte dann in dieser Zeit so einen schlechten Namen und hatte so einen Druck auf das Volk, dass sie nicht mehr ernst geworden war in dieser Zeit. Aber zur gleichen Zeit gab es etwas anderes. Zur gleichen Zeit gab es Menschen, die angefangen haben, die Bibel zu studieren. Und die haben angefangen, die Christenheit zu vergleichen mit der Bibel, mit dem, was in Gottes Wort steht. Ihr wisst ja bestimmt, dass von 1445 bis 1925, das ist unsere Zeit, dass es verboten war, von Rom aus die Bibel zu lesen als einfachen Christen, Katholik. Das waren 480 Jahre, wo dann auch die Kirche versucht hat, sich zu schützen, indem das Volk die Bibel nicht hatte und nicht haben sollte. Dann versteht man auch, dass das Volk nur etwas ahnen konnte von Gott. Sie haben von ihm gehört. Aber man konnte ihnen sagen, wenn ihr diese und diese und diese Werke nicht tut, wenn ihr diese und diese Sakramente nicht habt, dann seid ihr verloren. Und das Volk wurde arm und die Kirche wurde reich. Das ist eine Tragödie von unserer Geschichte. Und auch wegen diesem Drama in unserer Geschichte werden wir als die, die Jesus anerkannt haben als Heiland, werden wir oft nicht ernst genommen. Denn wer kann christliche Religion scheiden von Jesus Christus? Es ist so schwer. Für die, die Jesus nicht persönlich kennen, ist es so schwer, diesen Unterschied zu machen. In derselben Zeit war ein Aufwachen von verschiedenen Elementen da, die es ermöglicht haben, dass eine Reformation, dass eine tiefe Änderung kommt. Zum Beispiel Erasmus von Rotterdam war in dieser Zeit und er hat wieder die ganze griechische Sprache, hat er wieder zum Zug gebracht und hat sie wieder als Sprache weitergegeben, die jeder Gelehrte lernen soll. So wurden zum Beispiel in Frankreich 150.000 griechische Neue Testamente in ein paar Monaten verkauft. Unter den verschiedenen Herren in den Burgen von Frankreich wurde überall dieses griechische Neue Testament gekauft und viele haben griechisch gelernt. Es war zu gleicher Zeit, als Johannes Reuchlin, die gleiche Zeit, sich an das Studium gegangen ist von der hebräischen Sprache. Ihr wisst ja, dass das Alte Testament, das, was vor Jesus war in der Bibel, das, was die ganze Geschichte ist vom Volk Israel vor Jesus Zeiten, dass das zum großen Teil im Hebräisch geschrieben ist und das ganze Neue Testament von den Evangelien, vom Leben Jesu, durch die Briefe, die die Apostel geschrieben haben, auf Griechisch ist. Und so konnten viele Menschen zurück zu der Sprache der Bibel und entdecken, was die Bibel sagt. Ich könnte euch vorstellen, welchen Schock, wenn man die Bibel gar nicht bekommen hat vorher und plötzlich solche Texte vor sich hat in der Sprache, die sie geschrieben wurden, und diesen Kontrast vor seinen Augen zwischen dem, was Christenheit geworden ist, durch Tradition, durch ihre Lehre, und was da in diesen Büchern steht. So ging es auch dem Luther natürlich. Aber in derselben Zeit, und ich glaube, das ist nicht einfach le hasard, in derselben Zeit war auch der Gutenberg da und hat die Druckerei erfunden. Wie so schön, wie das alles zusammenpasst. Dass das Wort, das so lange brauchte, um es wieder zu schreiben, um es abzuschreiben, dass die Kopien machen, diese Abschreiber, dass die Möglichkeit gegeben ist, dass die Druckerei kommt. Ihr wisst ja, dass durch die Jahrhunderte Gott sein Wort bewahrt hat, indem es in den verschiedenen Klostern war, wo Mönche das Wort ganz präzis immer wieder abgeschrieben haben. Und wenn sie eine Zeile geschrieben haben, haben sie es normalerweise 10-mal durchgelesen, um zu schauen, ob jeden Buchstaben richtig ist. Durch diese ganze Zeit, und dann kam die Druckerei. In dieser Zeit war in Frankreich auch etwas, das besonders war, das war Jacques Lefebvre. Jacques Lefebvre war Professor an der Sorbonne in Paris, an der Universität in dieser Zeit, und er war Professor von Französisch und Philosophie. Und er hat die Bibel bekommen. Und als er die Bibel bekommen hat, hat er sie durchstudiert, natürlich auf Griechisch durchstudiert, das Neue Testament, und hat es übersetzt. Und hat angefangen in Paris, an der Sorbonne, an der Universität, in seinen normalen Stunden, hat er angefangen, mit den Studenten die französische Bibel zu arbeiten. Und dann wurden verschiedene von diesen Studenten, kamen zum Glauben, haben gemerkt, ja, das Wort, das stimmt, das ist richtig, da kann man Vertrauen einsetzen. Das ist solid, das hält sich, das sind keine Gegensprüche, das ist richtig solid. Und so bei diesen Studenten war auch der Farel, der Guillaume Farel, einen Schüler von Lefebvre. Der hat dann auch in Paris angefangen, der Farel, um das Evangelium weiterzugeben. Sehr schnell wurde ihm verboten, in den Häusern mit Leuten zusammenzukommen, denn es waren immer mehr Franzosen in Paris, die in Häusern zusammenkamen, um das Evangelium zu hören, um die Bibel zu kennen. Er wurde aus Paris rausgeschmissen, er musste nach Meaux fliehen, und in Meaux hat er doch zum Glück einen katholischen Priester gefunden, der offen war, um die Bibel lesen zu können. Und diesen Priester hat ihn dann geschützt in dieser Stadt, dass er weiter einen Saal hat und jeden Tag Leute hat, wo er das Neue Testament mit ihnen lesen kann. Leclerc, Jean, also Johannes Leclerc, der saß dann auch zu Füßen vom Farel. Und den hat das Wort auch getroffen. Und er hat auch verstanden, dass er als Sünder die Vergebung haben kann, indem, dass er glaubt an Jesus Christus als Retter und Heiland. Leclerc hat dann auch angefangen, in Meaux angefangen zu verkündigen, und er wurde dann einer von den Ersten, der schwer verfolgt wurde, gefoltert und getötet. Ein anderer saß bei Lefebvre im Schulbank. Das war der Schuch. Der ging dann nach Nancy, und in Nancy wurde er auf dem Scheiterhaufen, sagen wir das so, verbrannt. Ist immer eine schwere Geschichte, die Kirchengeschichte. Eine Geschichte, die uns immer wieder zeigt, dass wenn die Wahrheit auch gut zu sagen ist, ist sie immer schwer anzuhören. Und wenn man sie nicht annehmen will, die Wahrheit, dann versucht man, den Träger der Wahrheit wegzunehmen. Es war so für Jesus, es war so für seine Jünger, es ist so heute Abend auch in anderen Ländern, Kontinente, wo Christen, die nicht an einem Verein halten, nicht an einer Religion halten, die nichts verdienen damit, aber Christen, die glauben, dass sie einen Retter haben und für ihn leben und diese frohe Botschaft weitersagen, Christen, die heute Abend verfolgt werden. Menschen sind zurückgekommen zum Evangelium. Und in unserem Land, also in Frankreich, hat es das die Obrigkeit sehr gestört, dass Menschen zurückgekommen sind zum Evangelium. Denn wenn Menschen zum Evangelium kommen, da kommt die Wahrheit in ein Land. Dann merkt man, wo auch in der Obrigkeit gestohlen wird. Wo in der Obrigkeit vieles gelebt wird, das gegen die 10 Gebote Gottes ist. Habt ihr schon überlegt, warum wir so gegen die 10 Gebote sind? Sind sie eigentlich schlecht? Ist es schlecht, einer Frau treu zu sein das ganze Leben? Findet ihr das schlecht? Ist es schlecht, nicht zu stehlen? Ist es schlecht, Vater und Mutter zu ehren? Ist es schlecht, von den anderen Wahrheit zu erzählen und nicht zu verleugnen? Nein. Aber Wahrheit gibt bei uns Reaktionen, weil ich merke, in meinem Leben bringt Wahrheit vieles in das Licht, was ich bekennen muss. Und es ist immer demütigend zu bekennen, wie ich schwach bin, wie ich Vergebung brauche. Das Evangelium, diese gute Nachricht, und es kam so weit, dass der Luther, er hat versucht, was er konnte und glaubte daran, dass die um ihn her sind, dass er im Katholizismus die Großen überzeugen kann, dass wir nicht denselben Wert geben können der Tradition und nicht denselben Wert geben können der Organisation und der Hierarchie, dass es nur eine Autorität gibt, Gottes Wort. Und dass es nur eine Möglichkeit gibt zur Rettung, Jesus und der Glaube an ihn. Und bis am Ende hat er versucht, die anderen zu überzeugen. Aber die Gewalt der Großen, die Gewalt vom Hochmut der Menschen ist eine Gewalt, die bereit ist, andere zu töten. Der Mensch kann sich wehren. Der Mensch hat Waffen. Der Mensch kann andere unterdrücken. Der Mensch kann stur sein in dem, was er denkt. Der Mensch kann hochmutig sein in dem, was er weiß. Ich möchte von der Reformation weggehen und nach heute kommen. Und einfach ein wenig zeigen, in welcher Situation wir heute leben. Was es heute wäre, eine Reformation heute. Man fragt sich, ich frage mich, was sind die Elemente, die wir wissen müssen, um heute zu verstehen, um zu wissen, in welche Richtung wir ziehen sollen. Heute, am Ende von diesem Jahr, am Anfang vom nächsten 1000 Jahre da, ja, sind wir in einem neuen Paradigmen. Das heißt, eine Denkart, eine Denkweise, die durch alle Organisationen, Vereine, Strukturen durchzieht. Eine Form des Denkens. Diese Form des Denkens hat ein Hauptgedanke. Dieser Hauptgedanke ist Friede und Freiheit. Friede und Freiheit in der Toleranz. Die Toleranz ist heute das Fundament vom Prinzip, um Frieden zu haben auf dieser Welt. Das heißt, wir können jeden unsere Überzeugungen haben, aber jede persönliche Überzeugung sollen wir für uns selbst behalten. Wir müssen gegenüber allen anderen tolerieren, dass man anders denken kann und keine einzige Wahrheit kann die Wahrheit sein, sondern eine Wahrheit bleiben. Und die ganze Form des Denkens, das wir heute haben, wird markiert von dieser Toleranz. Diese Toleranz gründet sich auch auf die Situationsethik. Was heißt das? Dass wir den Menschen anschauen als ein Wesen, der eigentlich gut ist. Und wenn er Schlechtes tut, dann gibt es vieles in seinem Leben, in den Situationen, in der Kindheit, in dem, was er als in der Familie erlebt hat oder ohne Familie gelebt hat, viele Situationen, die erklären, warum er so ist. Und weil er so ist, müssen wir in der Ethik, in der Moral, müssen wir die Größe haben, unsere Gesetze anzupassen an dem, was der Mensch eigentlich heute ist durch seine Situation. Was heißt das für uns? Das heißt eigentlich, dass wenn wir total gegen die 10 Gebote leben, wenn wir eine ganz kleine Minderheit sind in unserem Volk, da werden wir vielleicht gerichtet. Wenn wir eine große Minderheit sind, da werden die Gebote geändert. Gebote sind eigentlich nicht mehr etwas, das man stehen lässt. Man lässt der Mensch als Wahrheit stehen und die Toleranz als Prinzip, um Gebote zu ändern, dass der Mensch mit diesen Gebote frei leben kann. Was ist Wahrheit? Wo ist Wahrheit? Wo ist ein Maßstab? Meinen wir, dass wir ohne Maßstäbe leben können? Freiheit und Friede ohne Gesetz. Das ist der Versuch. Das ist der Versuch vom New Age. Das ist der Versuch von den verschiedenen Gedankengängen, die jetzt durchgezogen werden. Und deswegen verspürt auch ein Christ, der eine Überzeugung hat, verspürt ganz genau in unserer Gesellschaft, dass er diese Überzeugung eigentlich für sich selber behalten sollte, wenn er Frieden haben will mit den anderen Menschen. Seit 1948, das wissen wir alle, ist es verboten zu verbieten. Der Mensch soll erwachsen werden und gut sein zu seinem Nächsten. Das setzt voraus, dass der Mensch schon gut ist. Also der Jean-Jacques Rousseau hat es ja geglaubt, dass er gut ist. dass er gut ist von Natur und dass er gut bleiben kann und Gutes tun kann, wenn er im richtigen Rahmen drin steht. Und wenn er das ist, wenn er wirklich gut ist, dann kann er Toleranz haben zu allen Menschen. Aber um ihn gut zu bringen, ist die Arbeit jetzt in diesem Paradigmen, in diesem Denkart, ist die Arbeit da, dass alle menschlichen Gewissen, das Gewissen von Menschen muss verbreitert werden. Die heutige Idee, die Untergrundphilosophie, die da ist, ist, dass wir alle, wenn wir irgendwo im Leben etwas nicht annehmen können, was bei anderen geschieht, ist es einfach, weil wir ein zu enges Gewissen haben. Und so müssen wir daran arbeiten, dass unser Gewissen viel breiter wird. Dass das, was wir in uns haben und schon bekommen haben vom Schöpfer, dass das weggeschaffen wird. Ich könnte viele Beispiele geben, aber ich finde, dass die Medien, Fernsehen und so weiter sehr gut daran arbeiten. Sehr gut daran arbeiten, dass das Gewisse immer breiter wird, dass das Schlechte gut genannt wird, dass das Böse nicht mehr böse ist und dass das Gute schlecht genannt wird. Als in Frankreich vor ein paar Jahren die Schwangerschaftsunterbrechung noch verboten war, so gab es während Monate am Fernsehen immer wieder praktisch dieselbe Situation. Ein 13-jähriges Mädchen, das vergewaltigt worden ist und das schwanger ist. Und das ganze Volk wurde motiviert dazu, zu sagen, es ist absolut normal, die Schwangerschaftsunterbrechung in diesem Fall. Heute haben wir im Jahr in Frankreich 300.000 Schwangerschaftsunterbrechungen, die wenigstens in den Spitälern geschehen, 300.000. Das sind also 300.000 Franzosen, die fehlen jedes Jahr. Menschen, die Gott will. Und jeden Tag werden so etwa 1.000 Menschen einfach geopfert auf dem Altar des Egoismus. Die werden geopfert und das Blut der Menschen fließt auf dem Altar. Menschen, könnt ihr euch vorstellen, im Jahr, wie viel das Kleider bräuchte, Windeln bräuchte, wie viel mehr Arbeitsplätze möglich wären, was es für ein ganzes Land heißt, 300.000 Menschen. Ich habe nie gehört, dass jemand das ausgerechnet hat. Es wurde uns nie davon gesprochen im Land. Es stört. Aber die Medien wussten genau, wie das ganze Volk in eine Richtung hineintreiben. Sie wussten ganz genau, was sie zeigen sollen. Dass das, was Gott in unser Herz gelegt hat, abgebrochen wird. Und jetzt zeigen sie immer wieder Situationen von älteren Menschen, die leiden. Da müsste man doch das Leben verkürzen, oder? Euthanasie. Wäre doch gut, oder? Extreme Situationen. Das ist das Nächste, was uns an der Nase hängt in Frankreich. Dass wir da auch durchkommen. Denn von einem gewissen Alter weg kommen wir einfach doch zu teuer. Für unser Land. Heute regiert Reichtum und Geld. Und das, was nicht rentiert, das bringen wir weg mit einem philosophischen Denkart, wo wir versuchen, die Gewissen zu verbreiten und wo der Mensch als Mensch nicht seinen Wert mehr hat. Unsere Länder trennen sich von den 10 Gebote. Es kamen 6.000 Leiter von Religionen und Vereine zusammen, und blieben 14 Tage zusammen, um diesen Manifest für eine Ethik planetär zu schreiben. Manifest für eine planetarische Ethik. Denn heute ist ja nach dem New Age ist ja die Erde ein großes Dorf. Und wir sollten eigentlich in diesem großen Dorf mal zur Ruhe kommen, zur Friede kommen. Das ist ja die Zielsetzung. Und um diesen Frieden zu bringen, müssen wir eine gemeinsame Ethik, Moral haben. Und wenn man diesen Manifest liest, die 6000 Menschen unterschrieben haben, dann kommt ganz klar raus, ich kann es leider nicht schnell übersetzen, weil alles Französisch ist, aber kommt ganz klar raus aus diesem Manifest, dass was am meisten stört, um den Frieden auf der Welt zu haben, ist die Überzeugungen der Religionen. Die Glaubensüberzeugungen, die müssen weggehen. Und hier rufen sie alle Menschen vom Planet in diesem Manifest, das sie unterschrieben haben, allen Menschen, dass sie doch bitte der Glaube weglassen, um eins zu werden. Das wurde geschrieben vom Parlement des Religions du Monde, also das Parlament von den Religionen der Welt. Ist ein Manifest, das rausgegeben ist als fertiger Element. Eine planetarische Ethik. Denn wir meinen, dass wir Menschen es fertigbringen, unser Gewissen so zu verbreiten, das wegzumachen, was Gott der Schöpfung in uns hineingegeben hat. Die Bibel, Gottes Wort, sagt, dass Gott in uns hineingegeben hat, der Gedanke der Ewigkeit. Alle Religionen haben etwas Besonderes um den Tod. Es ist immer etwas um den Tod. Es ist merkwürdig. Wenn es nichts nützt, dann vielleicht hilft es doch was, ne? Das haben mir Leute gesagt an den Türen. Die sagen, ich glaube an nichts. Ja, warum haben sie dann eine Beerdigung? Kann dann doch das schnell einfach aufräumen. Man weiß ja doch nicht. Doch man weiß, Gott hat in jedes Gewissen von einem Menschen der Gedanken der Ewigkeit hineingesetzt.
Luc Ferry, ein französischer Philosoph, der ein interessantes Buch die letzte Zeit da geschrieben hat, das irgendwo da liegt. Entschuldigung. L'homme, Dieu ou le sens de la vie.
Dieser französische Philosoph, also der Mann, Gott oder Sinn des Lebens. In diesem Buch zeigt er, ganz philosophisch und gut durchgedacht, finde ich, zeigt er, weil wir Gott vom Himmel weggenommen haben und gesagt haben, es gibt ihn nicht, gibt es nur eine Lösung für die Menschen, ist, dass ein Mensch Gott wird.
Die, die Bibel kennen, brauche ich nicht mehr zu sagen.
Es ist interessant, dass wir in einer Zeit leben, wo jetzt die ersten Reaktionen stark kommen bei den Philosophen. Der Humanismus hat seine Zeit gehabt bei den Philosophen. Der Hedonismus auch, dieses Suchen von persönlichen Freude, Gefühl und von persönlicher Lust. Das hat alles eine Zeit gehabt und wir merken, dass das auch nicht hilft. Und jetzt die letzten Philosophen, auch wie der Finkielkraut, die sagen, haben wir vielleicht Gott doch zu früh weggeschafft, um eigentlich eine Lösung zu finden? Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Der Alain Finkielkraut zeigt auch in seinem Buch La Défaite de la Pensée, also die Niederlage des Denkens, als Titel, sagt er, die Szene, der Spektakel leert die Köpfe, gibt Lärm und Bilder, die die Menschen vom Überlegen oder vom Denken befreien.
Wir leben in einer Welt, wo alles gemacht wird, dass wir nicht mehr denken. Man will uns vom Denken befreien. Vom Denken ans Ziel des Lebens. Vom Denken vom Sinn des Lebens. Und man führt uns vor Bilder und in einen Lärm hinein, dass wir dieses Denken nicht mehr können.
Wenn ihr Französisch kennt, ganz gutes Buch, eben vom Finkielkraut, La Défaite de la Pensée, die Niederlage des Denkens.
Natürlich wird uns das alles hingetragen, wir bekommen das alles mit, in einer ganz homöopathischen Dose. Das heißt, dass keiner merkt, wie das hineinschleicht in unser Denken, in unsere Zivilisation. und wie wir mit der Denkart von der Mehrheit einfach mitgerissen werden. Wo wir gar nicht mehr merken,
habe ich mal überlegt, was für einen Sinn hat mein Leben? Für was bin ich denn auf Erde?
Ist es wirklich, wie ein französischer Sänger sagt, ich bin auf Erde um Metro, Boulot, Dodo. Also U-Bahn, Arbeit und Schlafen. Le Metro, Boulot, Dodo. Aber weil wir in dieser Zeit der Toleranz sind und weil diese Toleranz eine Diktatur wird, also eine intolerante Toleranz, wo man nur noch Toleranz haben darf, da wird der Glaube an Gott mit einem Lächeln angehört oder angeschaut. Denn man hat
mit diesem Lächeln
merkt man ganz genau, dass man nicht den Mut hat, bis ans Ende zu denken. Der Blaise Pascal, unser französischer Mathematiker und Philosoph, hat gesagt, der Mensch, der wirklich klug und voller Wissen ist, ist der, der erkennen kann, dass sein Wissen Stückwerk ist. Das ist nötig, um näher zu kommen an die Wahrheit. Erkennen zu können, das, was ich weiß, ist Stückwerk. Und wenn ich lächle vor etwas, was ich nicht verstehe oder noch nicht kenne, dann zeigt es, dass ich Angst habe, weiterzudenken. Dass ich nicht den Mut habe, weiterzudenken in meinem Leben. Nun merken wir, dass wir immer mehr so leben in unseren Ländern und in unserem Europa, so ein wenig wie die Griechen vor Jesus Christus, die in einem Dualismus, in einem Zwiespalt gelebt haben, ein Zwiespalt zwischen Wissen und Gelüste. Die haben gesagt, das Wissen ist das Wichtige, der Geist vom Mensch ist das Wichtige, was mit dem Körper geschieht und mit den Gelüsten, das ist eine andere Welt, das hat nichts zu tun damit. Leben wir wirklich das? Habt ihr auch gemerkt? Ich kann heute eine hohe Stelle haben in unserem Land, mit Verantwortungen, kann Politiker werden oder Staatsmann, kann mit Geld schwindeln, mit Frauen spielen, die Armen unterdrücken und Mord organisieren. Weil eigentlich die Autorität, die ich suche, die Herrschaft, die ich bekomme, nichts mehr zu tun hat mit meinem ethischen, privaten Leben. Und deswegen sind wir am Sinken in unserer Zivilisation, weil wir Menschen verlangen, dass sie Gebote halten und weil wir keine Exemplarität mehr haben, also Modelle haben, die man nachahmen kann in ihrem ethischen, moralen Leben. Papier kann uns nicht korrigieren. Nur Lebewesen, die es vorleben. Aber wer will es vorleben, wenn er selber nicht Gebote hat, die er nicht umschmeißt? Gottes Gebote. Glaube an einen Maßstab, das nie ändert. Ethische Werte brauchen immer Menschen, die sie in die Praxis umsetzen, die gegen den Strom schwimmen. Das ist schon Reformation. Reformation in unserer Zeit, vom Stress, von der Hast, von der Geschwindigkeit. Reformation ist schon stehen bleiben und denken. Ist schon Anfang von Reformation. Nicht mitrennen. Denken. Sinn des Lebens. Warum bin ich da? Habe ich Friede? Kann ich dem Tod ins Auge schauen? Was wir versuchen heute in diesem Paradigma der Toleranz, der Relativität, der Verbreiterung des Gewissens, wir glauben, dass wenn wir alles breiter machen, dann werden wir endlich uns verstehen. Das ist auch der ganze Gedankengang der Ökumene, dass wir über die Welt sehen und dass wir das alles nivellieren. Und dann endlich werden wir eins sein. Einssein wird nur möglich sein, da wo Menschen im persönlichen Leben Frieden gefunden haben, neue Werte haben, Gott als Herrscher haben, weil sie dann mit Kriterien leben, die stets dieselben bleiben. Könnte man eins sein mit Menschen, wo die Kriterien immer wechseln, wo das Gewissen verbreitert ist? Da muss man ja in jeder Stunde wieder eins werden. Denn alles ändert, alles bewegt sich, der Gedankengang bewegt sich, nichts bleibt stehen. Nur da, wo Werte sind, die nicht ändern, kann man eins werden. Was fehlt uns eigentlich um eine Reformation? Ich weiß nicht, ob ihr dieselbe Mühe habt, um zu denken, dass eine Reformation möglich wäre. Es ist nicht so einfach. Denn eigentlich sind wir so weit gekommen schon, dass wir keine feste Wahrheit mehr akzeptieren, dass es vielleicht schwere Zeiten braucht, dass wir zurücksehen können, aufhören können, anhalten können und den wahren Sinn wieder suchen können. Aber was haben wir eigentlich für Bedürfnisse als Mensch? Was plagt uns? Was brauchen wir? Zuerst als Mensch brauchen wir als Fundament in unserem Leben zu wissen, wo unsere Zugehörigkeit ist, wo unsere Sicherheit ist, warum wir das Dasein hier haben. Wir brauchen Gewissheiten zum Leben. Wir müssen gewiss sein, dass uns jemand, der stärker ist als uns, liebt, um Sicherheit zu haben. Nur der Schöpfer kann es sein, nur er. Und darum finden wir nur in der Beziehung mit ihm diese Gewissheiten, diese Ruhe, diesen Frieden, den wir suchen. Ich treffe viele Menschen, ich habe nebenbei Missionarsarbeit und rede mit Menschen in den Straßen und da, wo sie treffe, beim Kaffee trinken und so weiter. Viele suchen und wissen nicht, was sie suchen. Und das macht so weh. Wenn man sieht, wie dieser Strom schon viele mitgenommen hat, dass sie nicht überlegen können, was sie eigentlich suchen. Das ist so schmerzhaft. Menschen, die spüren, dass sie eine Leere haben, eine Leere im Herzen. Und so auch, wie wieder Blaise Pascal gesagt hat, jeder Mensch hat eine Leere im Herzen und diese Leere hat genau die Form von Gott. Und alles, was wir reinmachen an seinem Platz, füllt diese Leere nicht aus. Es bleibt eine Unzufriedenheit, wenn er nicht da ist. Wir brauchen zu wissen, wem wir gehören, wer uns liebt, welche Autorität uns liebt, so wie wir sind. Und das Zweite, was wir brauchen als Mensch, als Geschöpf Gottes, ist lieben zu können, für einen anderen uns einsetzen zu können, die Freude zu haben, dass wir etwas zu geben haben, was einem anderen hilft. Das sind unsere Grundbedürfnisse als Menschen auf dieser Erde. Die Gewissheit, die Ruhe, dass wir einem gehören, der stärker ist, der Autorität hat auf uns und die Möglichkeit, jemand zu lieben, Freude zu machen, helfen, etwas zu bringen, was dem anderen Hilfe ist auf dem Weg. Aber wir werden in dieser Welt jeden Tag motiviert, um schneller in die falsche Richtung zu rennen. Schneller. Nicht aufhalten. Stress. Es scheint, dass man uns heute sagt, deine Probleme werden gelöst mit der Flucht nach vorne. Aber das ist auch ein Irrweg. Die Situation heute, was brauchen wir eigentlich? Ich bin so dankbar, dass ein Buch rausgekommen ist von dem Vizepräsident der Weltbank, der ein Buch geschrieben hat über l'Ethik und le Chaos, die Ethik oder den Chaos. Und in diesem Buch schreibt er, dass wir in einer Zeit sind, wo, wenn wir nicht mehr die Werte zurückfinden der Familie, der Kindererziehung, wenn wir diese Werte nicht mehr zurückfinden, dann gibt es nur noch Chaos für die Welt. Er erklärt das mit sehr viel Zitate, mit sehr viel Zahlen, also Statistiken, ja. Mit sehr viel sonst erklärt er ganz genau als Vizepräsident von der Weltbank, Banque Mondiale, dass es gar nicht mehr möglich ist, unsere Gesellschaft weiterzuführen, wenn wir nicht zurückkommen auf die Werte der Familie. Ganz interessant. Er rechnet aus da, mathematisch rechnet er aus, dass es finanziell zu teuer kommt für unsere Welt, wenn die Familie nicht mehr eins wird. So vieles kommt, wo wir sehen, dass Menschen, die überlegen, immer wieder zurückkommen auf Werte, von denen die Bibel ganz klar spricht, uns unterrichtet darüber mit einer Klarheit. Als die Journalisten für den neuen Millennium, also das neue Tausender-Ding, da kommt, ne, haben sie verschiedene Staatsmänner gefragt mit allen dieselben Fragen. Und da sind auch Fragen gestellt worden dem Herrn Schröder, um ihn zu fragen, was meint er eigentlich, nützt eigentlich Glauben noch etwas für dieses Land? Die Frage war, ist der Glaube an Gott eine Gefahr für die Menschheit? Ich lese die Antwort, der Glaube ist eine ganz persönliche Sache. Doch Glaube und Religion markieren das ethische Fundament einer Gesellschaft. Die größte Gefahr ist der religiöse Fanatismus. Die sagen, sie haben der einzige Weg zum Heil und die andere überzeugen wollen. Glaube ja, aber nicht eine Wahrheit. Dieselbe Angst. Religion ja. Aber ja, dass keiner sagt, dass es nur einen Heiland gibt, dass es nur einen Retter gibt. Unsere Männer haben alle Angst. Der Jacques Chirac ist auch da drin. Seine Antworten sind nur ein bisschen philosophischer, aber ist dasselbe. Ich komme zum Schluss. Wo will uns eigentlich Gottes Wort hinführen, wenn wir an Reformation denken? Zuerst möchte ich euch heute Abend mit Freude sagen, es sind jetzt nur ein bisschen mehr als 30 Jahre, als ich die Bibel lese, und ich finde, dieses Buch ist absolut fantastisch. In diesem Buch habe ich entdeckt, zuerst mal, wer ich bin, wie schwach ich bin, und dass der Gott aller Ewigkeit mich liebt, so wie ich bin. Das ist für mich eine Entdeckung. Etwas, was mich oft umgeworfen hat. Das Zweite, was ich entdeckt habe, ist, dass Gott so groß ist, dass niemand ihn fassen kann. Dass er über alles unser Verständnis geht. Und das Dritte, was mir immer so Mut macht, ist, dass wenn diese Verheißungen, die in der Bibel stehen, wenn ich sie ernst nehme, dass ich merke, dass sie Realität sind. Dass sie nicht solche Versprechen sind wie von manchen Politikern, aber dass Versprechen da sind von einem Gott, der wirklich Wahrheit ist. Ich könnte euch stundenlang erzählen von Gebetserhörungen. Wer glaubt noch an Gebet? Glauben wir noch, dass Gott antworten kann? Dass er Gebete hört? Das Gebet natürlich ist nicht eine Erfindung von den Menschen. Gott hat es gegeben. Zum Schluss, wenn Sie diesen Frieden nicht haben in Gott und eine Reformation wollen heute Abend in Ihrem Leben, gibt es eine Möglichkeit. Sie brauchen nie zu denken, dass diese Reformation nur für etliche religiöse Menschen sind. Reformation ist zuerst zugeben, da wo man auf einem Weg ist, der keinen Frieden bringt. Das hat Luther zugegeben. Auch als er ordiniert wurde als Priester, hat er gesagt, ich habe immer noch Angst vor der Gerechtigkeit Gottes. Und er hat immer noch versucht, jede Nacht Zeit zu nehmen zum Beten, im Fall, dass Gebet nicht genügend wäre, das er schon gesprochen hat. Zuerst zugeben, ich bin auf einem Weg, wo ich den Frieden in meinem Herzen, die Ruhe, nicht gefunden habe. Wo ich keinen Friede habe, tiefe Frieden, wenn ich vor dem Friedhof durchgehe, wenn ich an den Tod denke. Der Friede Gottes, der kann uns heute Abend gegeben werden. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gegeben. Er hat das bezahlt, was ich bezahlen sollte für mein Leben. Die Bibel sagt, der Lohn von der Sünde ist der Tod. Es ist normal, dass ich sterbe. Ich bin Sünder. Es ist der ganz normale Lohn. Ich werde sterben, weil ich Sünder bin. Das ist der Lohn, habe ich verdient. Aber Jesus ist gekommen, Gottes Sohn ohne Sünden. Und ist an unserem Platz gestorben. Dass wir nur der physische Tod kennen, aber das ewige Leben haben. Ewiges Leben ist in Friede bei Gott sein. Immer sein. Wir haben Mühe, gell, mit unserem Verstand das anzunehmen. Es scheint uns nicht sehr logisch zu sein. Aber das Schöne ist, dass wenn wir diesen Glaubensschritt wagen, vertrauen, dass das der richtige Weg ist und beten, Gott fragen, ihm sagen, dass wir ihn brauchen. Ihm sagen, dass wir vertrauen wollen. Dass der Friede Gottes in unser Herz hineinkommt. Das Schönste in meinem Leben, das ist immer wieder auf dem Wege, Menschen zu treffen, die vom Druck des Lebens, vom Schuldbewusstsein in einen tiefen Frieden hineinsteigen. Die Vergebung der Sünden erleben, die einen anderen Blick bekommen, wo Licht in den Augen ist, wo neues Leben da ist, weil Gott sie ganz gereinigt hat und ihnen diesen Frieden schenkt. Die Bibel sagt, wenn wir zu Gott kommen, unsere Sünde bekennen und Jesus annehmen als Heiland, dann bekommen wir von Gott den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Tröster, der uns jeden Tag dann führt, dass wir in dieser Welt, wo es oft so schwer ist, mit einem Tröster leben können, der uns täglich wieder Mut macht, der uns neu stärkt, der uns in die ganze Wahrheit hineinführt. Das sagt die Bibel. Wir werden jetzt ein Lied hören. Wir wollen gut aufpassen auf den Text. Die Melodie ist auch sehr schön, natürlich. Hör uns auf. Ich glaube, Sie haben es gehört, oder?
Ja.
Oder?
Ja, ja.
Danke.
Ihr könnt noch stehen bleiben. Ich glaube, wir hören es noch mal ein zweites Mal, das Lied. Wenn es geht für euch, oder? Geht das für euch?
Okay. 31. Oktober 2000, das ist heute, ne? 31. Oktober 1517, da wurden die Thesen an eine Tür geschlagen von einem Mann, der entdeckt hat, dass es nur Gnade gibt, Glaube gibt, um Errettung zu haben. Wenn Sie wissen heute Abend, dass Sie diesen Frieden noch nicht haben, aber brauchen in eurem Leben, dann möchte ich Sie auch einladen, dass sie einfach so, wie sie sind, zu Jesus kommen, mit ihm reden, ihm sagen, ich brauche dich. Ich möchte diesen Frieden in meinem Leben kennen.
Ich möchte einen Meister haben, der mich liebt. Ich möchte eine Autorität über mein Leben haben. Eine Autorität, die mich sicher führt. Jesus kennt unsere Herzen. Wir wollen gerne nochmal dieses Lied hören. Herzlichen Dank dafür, dass Sie es nochmal singt. Danke.